Es sollte eine besondere Kreuzfahrt werden mit eindrücklichen Ausflügen in die Antarktis. Nach dem Ablegen in Argentinien kam es allerdings zu einem Ausbruch mit dem Hantavirus an Bord der Hondius. Bislang gibt es 7 bestätigte Fälle oder Verdachtsfälle. 3 Menschen sind gestorben, darunter ein deutscher Staatsbürger und ein niederländisches Ehepaar. Aktuell ist das Kreuzfahrtschiff auf dem Weg von den Kapverden zu den Kanarischen Inseln. Die Fahrt nach Gran Canaria oder Teneriffa dürfte 3 bis 4 Tage dauern. Auf den Kanaren sollen die etwa 150 Passagiere und Besatzungsmitglieder unter strengen Sicherheitsvorkehrungen untersucht, behandelt und in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Normalerweise wird das Hantavirus durch Kontakt mit infizierten Nagetieren oder deren Ausscheidungen übertragen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass es auf dem Schiff zu einer der seltenen Übertragungen von Mensch zu Mensch gekommen sein könnte. In diesem Fall könnte es sich bei dem Virus um den in Südamerika verbreiteten Andesstamm handeln. Wir sprechen in Impuls über das Hantavirus mit Dr. Martin Eiden vom Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Schönen guten Tag, Herr Eiden.
Guten Tag.
Welche Tiere können denn das Hantavirus übertragen, weltweit betrachtet, aber dann auch hier bei uns?
Weltweit gesehen sind das vor allem Nagetiere, spezifisch Ratten und verschiedene Mäusearten. Bezogen auf Deutschland sind das vor allem die Rötelmäuse, die das Pumala-Virus übertragen, und andere Mäuse wie Feldmäuse oder Brandmäuse, die andere Virusvarianten übertragen können.
Jetzt haben viele Menschen hier bei uns eine Katze zu Hause, die auch schon ab und zu mal eine Maus oder Ähnliches anbringt. Wie sieht's da mit der Übertragung aus?
Also die Übertragung erfolgt in der Regel über Stäube, das heißt Ausscheidungen der Nager, die dann auf dem Dachboden oder in der Garage dann aufgekehrt werden. Da ist sozusagen die potenzielle Infektionsgefahr da. Man muss allerdings sagen, die Virusvarianten, die in Deutschland zirkulieren, sind sehr weniger pathogen, haben eine sehr geringere Letalitätsrate als das angesprochene Andesvirus aus Südamerika. Und die meisten Menschen infizieren sich, ohne es zu merken, symptomlos. Oft hat man eine Art Sommergrippe, aber keine weiteren Beschwerden. Es gibt nur einige wenige schwere Fälle, wo dann vor allem die Niere betroffen ist.
Kommen wir vielleicht gleich noch genauer drauf. Gibt es Gegenden auf der Welt, wo das Hantavirus vergleichsweise viele Infektionen auslöst?
Also es kommt ja weltweit vor. Die WHO gibt an zwischen 10.000 bis 100.000 Fälle pro Jahr, vor allem in Asien, China. In Europa weiß man, dass man zwischen 1.000 bis 2.000 Fälle pro Jahr hat. Also in Deutschland waren im letzten Jahr etwa 250 Fälle, dieses Jahr 46 Fälle, also relativ geringe Zahl. Die Südamerika-Varianten, die besonders schweren Erkrankungen auslösen, da gibt es Meldungen von etwa 100 Fällen pro Jahr, also relativ gering.
Also kein Vergleich mit der Grippe zum Beispiel.
Nee.
Ich habe gelesen, es gibt relativ, in Anführungszeichen, relativ viele Fälle hier bei uns in Baden-Württemberg. Warum ist das so?
Das hängt mit den Rötelmäusen zusammen. Also ein Spezifikum des Hantavirus ist, dass die verschiedenen Hantavirus-Varianten spezifisch an bestimmte Nagerarten assoziiert sind. Baden-Württemberg sind das die Rötelmäuse, die das Pumala-Virus übertragen. Und Rötelmäuse findet man in Wäldern, vor allem in Buchenwäldern. Und die Bucheckern der Buchen sind die Nahrungsgrundlage der Rötelmäuse. Und wenn es so eine sogenannte Buchenmast gibt, werden die Mäuse dann entsprechend gefüttert und die Population vermehrt sich explosionsartig. Und im Folgejahr beobachtet man den starken Anstieg der Hantavirus-Infektion. Es gibt so 2 Jahre, 2021, 2019. In 2021 waren 1.300 Fälle allein in Baden-Württemberg. Und das hängt halt mit dieser explosionsartigen Vermehrung der Rötelmaus zusammen.
Wenn ich mich jetzt infiziert habe, das Virus in den Körper kommt, was passiert dann?
Also in den schweren Fällen werden Endothelzellen der Niere betroffen. Die Niere hat ja so eine Art Siebfunktion. Und die Viren, die diese Zellen befallen, verursachen sozusagen, dass dieses Sieb brüchig wird. Also die Filterfunktion der Niere wird dadurch beeinträchtigt und man hat hohe Proteinmengen, also eine Proteinurie im Blut. Und dann müssen die Patienten, die diese akuten Formen haben, entsprechend mit der Dialyse behandelt werden.
Okay, das sind aber die schwere Formen. Sie haben
das
eben
die
auch
schweren Formen. Die leichten Formen sind Grippesymptome und die dann auch wieder verschwinden und man überhaupt nicht bemerkt hat, dass man infiziert wurde.
Also man bekämpft sozusagen die Symptome, eine Impfung oder eine Heilung sozusagen gibt es da gar nicht.
Leider nicht. Es gibt keinen Impfstoff, der verfügbar ist. Es gibt in Asien Totimpfstoffe, also Virussuspensionen, die inaktiviert worden sind. Die sind aber nicht in Europa oder in Amerika zugelassen. Also da besteht noch ein großer Forschungsbedarf.
Die WHO hat gesagt, dass es auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch gekommen sein könnte. Wie häufig ist so eine von Mensch zu Mensch Übertragung?
Die ist sehr selten. Also es gibt das angesprochene Anders-Virus, es gibt zwei Berichte aus den 90er Jahren und 2019, wo es zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch gekommen ist. Man schließt auch daraus, dass es sich möglicherweise um das Anders-Virus handelt. Mhm. Also es gibt diese zwei Fälle aus Argentinien, wo es zu einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung gekommen ist und dann wahrscheinlich auch auf dem Schiff jetzt.
Herr Eiden, wir reden jetzt drüber, weil es eben auf diesem Kreuzfahrtschiff zu diesem Ausbruch kam, aber über die Zeit betrachtet, global betrachtet, wie groß ist das Problem von Hunter-Virus-Ausbrüchen? Sind das immer mal wieder kleine Ausbrüche, die lokal sind?
Ja, das hängt vor allem damit zusammen, der Mensch ist ein Fehlwirt. Also in der Regel wird das von ihm nicht weiter verbreitet, das Virus. Es gibt also diese direkte Assoziation zwischen dem Nagetier und dem Menschen und den Ausscheidungen des Nagetiers, die dann auf den Menschen übertragen werden. Im Fall des Andes-Virus ist dieses Virus an eine südamerikanische Variante der Ratte, der Reisratte, assoziiert, die in Europa nicht vorkommt, sodass also dieses Virus in Deutschland und Europa keine Rolle spielen wird. Also wir haben immer diese enge Assoziation zwischen den Nagern und den Menschen. Und es gibt diese Fälle und die müssen auch behandelt werden. Also es ist wichtig, dass eine zugelassene Therapie vorhanden ist und halt ein Impfstoff vorhanden ist für Personen, die gefährdet sind.
Wenn wir jetzt bei uns zu Hause, im Keller, im Garten, auf dem Dachboden aufräumen, putzen, sollten wir uns irgendwie schützen, damit wir im besten Fall nicht in Kontakt kommen mit dem Hunter-Virus?
Ja, also es gibt eine einfache Möglichkeit, einfach einen Mundschutz, eine Maske zu tragen, gerade wenn man jetzt auf dem Dachboden oder in der Garage Mäusekot sieht. Und dann kann man das auch gefahrlos entfernen. Also es gibt keine spezifischen Vorbeugemaßnahmen, aber wie gesagt, Mundschutz ist da schon sehr hilfreich, um das Risiko zu minimieren.
Sagt Dr. Martin Eiden hier in Impuls. Er arbeitet am Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Und ich habe mit ihm über den aktuellen Hunter-Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Eiden.
Ja, gerne.